Da sind wir wieder im Triathlon-Chat Nummer 41 und diesmal mit Gast quasi eine Merger-Folge hier. Triathlon-Chat X What the Funk. Und was es wirklich ist, diskutieren wir gleich noch zu Beginn des Podcasts aus. Da hat so jeder seine eigene Meinung. Und wir haben natürlich mit Fred über die PTO US Open in Milwaukee gesprochen. Und natürlich noch so ein bisschen drumherum, was bei Fred gerade abgeht. Er war gerade auf der Bahn und hat noch ein paar Wettchen gefunden wieder auf der Holzbahn und was und wie und wo, das erzählt er alles gleich noch im Podcast. Habe ich irgendwas vergessen, Nils?
Naja klar, wir haben auch noch einen Ausblick auf die WM, die auch nur noch 2 Wochen weg ist. 73 Weltmeisterschaft in Lahti. Und wir haben noch versucht, ihn auf gut Deutsch ein klein bisschen bei den Eiern zu packen, warum die Skandinavier den Deutschen, zumindest was die Young Guns anbelangt, gerade so ein bisschen den Rang ablaufen. Ist er darauf angesprungen?
Nee, gar nicht. Er hat es ignoriert. Ich würde sagen, er hat es fast ignoriert. Aber hört gleich selber. Und bevor es im Podcast geht, würde ich sagen, springen wir schnell in die Werbung und dann geht's hier direkt los.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter. Und Nils, ich sag's dir, es ist eine Hassliebe bei mir. Aber ich berichte in diesem ersten Podcast schon, dass die Ironman-Intervalle schon nach 3-mal Hitzetraining bei mir gestern mit sehr niedrigen Pulswerten absolviert wurden und du mir schon gesagt hast, ja, ab Woche 2, 3, da wirst du vielleicht dann auch nochmal feststellen, dass die Wattwerte ein bisschen hochgehen, weil die Erfahrung hast du mit deinen Athleten gemacht, mit Hitzetraining.
Tatsächlich, das hat wirklich gut funktioniert. Also auch jetzt Hamburg war Proof of Concept, kann man sagen. Bei den Athleten, die es gemacht haben, hat es wirklich herausragend funktioniert. Und gerade die Athleten, die sich jetzt in Hamburg für Hawaii qualifiziert haben, für die bekommt das dann natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung, denn ihr werdet vermutlich im September sehr, sehr viele Trainingsstunden hier in Deutschland machen, wo die Bedingungen nicht mehr so sind, wie sie dann im Pazifik sein werden. Also da hat dann natürlich das Thema Hitzetraining nochmal eine ganz andere Bedeutung. Da geht es nicht primär um die Performance-Steigerung, sondern da geht es dann wirklich darum, dass ihr halt am Tag X in Kona abliefern könnt unter Bedingungen, die ihr hier nicht vorfinden werdet. Und da hat Hitzetraining dann einfach wirklich nochmal eine andere Bedeutung. Und ja, die vorhaben, in Kona zu starten, die sollten sich mit dem Thema unbedingt mal auseinandersetzen. Es funktioniert, es macht absolut Sinn und meiner Meinung nach ist Core da wirklich unabdingbar, um das Hitzetraining so zu steuern, dass man nicht überzieht, weil die Gefahr ist groß.
Die Gefahr ist super groß und ich habe es ja jetzt bei mir auch gemerkt, dass es ultra wichtig ist, dass man da in den richtigen Zonen wirklich unterwegs ist. Und bei mir ist sogar so, ich habe die Sessions bei dir nicht, die du aufgeschrieben hast, nicht ganz durchgekriegt, sondern ich habe dann einfach mich danach noch 10 Minuten passiv hingesetzt in diesem Hitzesuit und bin in den richtigen Bereichen geblieben. Und das ist eben auch so, das kannst du nur überwachen, wenn du den Sensor hast, sonst ist das halt eine Blackbox, die du da irgendwie betreibst. Wenn ihr es mal auschecken wollt, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und mit dem Code 10 CorePL, CorePL großgeschrieben, kriegt ihr 10% Rabatt auf den Core 2 Sensor, limitiert auf einen pro Kunden und das Ganze gilt nur noch bis zum 30. Juni. Also da schnell sein, alle Infos nachlesen und einfach mal ausprobieren, weil, ja, ich sag's euch, wie es ist. Das Training für mich ist sehr, sehr hart. Nils hat gesagt, der hat Athleten, denen macht's gar nichts aus. Findet raus, wie es bei euch ist, aber es bringt nicht nur was für heiße Rennen, sondern in Hamburg Top-Performances und Hitze war da jetzt nicht gerade, Nils.
Nee, definitiv nicht. Und ganz wichtig auch für die, die in Frankfurt starten und die dann sich in Frankfurt für Hawaii qualifizieren. Da ist dann der Rolldown und das Einschreiben für Hawaii am 29. Hawaii ist nicht günstig. Also ich glaube, ich würde strategisch, wenn ich vorhabe, mich für Hawaii zu qualifizieren, den Core-Sensor jetzt schon bestellen und die 10% nutzen, denn wenn man sich am Montag für Hawaii angemeldet hat, dann am Dienstag gleich die nächste Investition zu tätigen, das tut, glaube ich, mehr weh, als so selbstbewusst zu sein, zu sagen, okay, ich schaffe das, ich hole mir jetzt den Core-Sensor und dann habe ich ihn schon, dann tut das nicht, fühlt sich nicht so hart an,
wie jetzt, sich du für solltest Hawaii im Marketing anmelden. Arbeiten, also rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Sind wir mittendrin im Triathlon-Chat Nummer 41. Und da wird sich einer beschweren, weil
Nee. Es ist What the Funk Episode 12 ist es, glaube ich.
Jungs, ihr habt doch das Briefing nicht bekommen. Ich habe doch extra geschrieben, es ist eine Episode What the Funk X Triathlon Chat. Also, ne?
Aber das ist ja nicht verkehrt.
So ein Merger.
Das ist ja nicht verkehrt zu sagen, wir sind im Chat Nummer 41 mit Special Guest Funky Funk, der das T-Shirt
Pass auf. Hat er nicht gehört.
Wir hatten hier vor der Aufnahme kurze Diskussion, weil ich dritten Tag in Folge das gleiche T-Shirt anhabe und da habe ich Nils aufklären müssen, dass ich zu Hause immer so ein T-Shirt habe jede Woche, was ich ein paar Tage lang am Stück anziehe, halt nur zu Hause und dann landet es irgendwann in die Wäsche.
Das ist doch ganz normal. Das hat doch jeder.
Sobald ich ausgehe oder so, zieh ich ein anderes T-Shirt an. Das ist nur so mein Schlamper-Shirt.
Genau, das sind dann das auch schon
doch,
so
hier vom, sind die ganzen Flecken drauf.
Ja, vom Pasta-Essen schon so ein paar Tomatenflecken drauf und so. So ein Kaffeefleck irgendwo noch. Genau dafür ist es. Perfekt.
Ah, herrlich. Ich sehe schon, okay. Im Jetlag bist du nicht.
Ich, doch.
Nicht mehr. Boah, ich hatte, glaube ich, den schlimmsten Jetlag aller Zeiten. Also, meinen persönlich schlimmsten Jetlag aller Zeiten. Das war echt krass. Ich war so müde, den ganzen Tag. Aber die letzten paar Tage.
Das war auch so ein bisschen wahrscheinlich der Fruststachel, der so ein bisschen wahrscheinlich drinsteckt, oder?
Ja, ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich so mega, also ich bin jetzt nicht mega frustriert. Also ich war European Open deutlich frustrierter und jetzt bei dem Rennen gibt es ja immerhin schon ein paar positive Dinge, die ich da mitnehmen kann. Und das Level ist halt einfach so krass, wenn du da halt nicht mehr oder weniger den perfekten Tag hast, halt irgendwie 1-2% off bist, dann hast du halt auch irgendwie keine Chance mehr. Und das ist halt, wenn man so gegen die Besten der Welt da startet. Ich meine, mit der Leistung, die ich da abgeliefert habe, da hätte ich wahrscheinlich jeden Ironman 73 der Welt gewonnen. Und da werde ich halt nur 13. Also klar, ich habe mir von Leistung und Platzierung etc. Schon mehr erhofft, aber ja, es war jetzt nicht so ein Reinfall, wie es jetzt irgendwie so auf Papier am Ende ausschaut.
Naja, das war auch von meiner Seite überhaupt gar nicht so gemeint. Und vor allem, ich meine, wir können es ja mal so ein bisschen chronologisch durchgehen, das Rennen, es hat ja wieder echt unglaublich gefesselt, oder Nick? Also es war ja wieder, ist schon krass einfach.
Ja, das Rennen war krass. Also ich habe wirklich da bis, keine Ahnung, wann war es hier, 2.30 Uhr oder so, gebannt vorm Fernseher gehangen und mir das ganze Ding angeguckt. Und es gab ja auch wieder so geil viele, viele Aufreger und Sachen zu diskutieren, ne? Von irgendwie Frodo, der da mit seinem Swimskin aus der Wechselzone rennt und den dann dem Schiri in der Hand drückt, der, das konnte man im Stream dann auch schon hören, it's okay, you're fine. So, und er war schon dabei, den irgendwie hier oben so gefühlt in den Anzug reinzustecken. Habe ich schon gedacht, ey, das wären das auch wieder Aero-Gains gewesen. Die anderen packen sich ein Camelback hin, Frodo zieht den Swimskin nicht aus und steckten sich da rein. Wahrscheinlich wollte er das eigentlich, das war ein geheimer Plan. Ja, jetzt kommen wir dem Ganzen langsam auf die Schliche hier. Der wollte sich auch
übrigens
diesen Aero-Chest
machen. Ganz kurzer Einschub, Thema Camelback. Ich war am Dienstag direkt nach meiner Rückkehr auf der Bahn, habe ein paar Aerotests gemacht, unter anderem natürlich Camelback, endlich mal getestet. Und eine Radflasche einfach nur vorne reingesteckt, bringt nochmal 2 Watt mehr als ein Camelback.
Ach krass.
Mehr als
ein Camelback. Weil sie breiter ist, oder was?
Ja.
Und wie viel bringt ein Camelback?
Ein Camelback hat bei mir 3 Watt gebracht.
5 Watt?
Also einfach
die Flasche.
Eine Radflasche quasi so eine, ist, weil die dann quasi wie so ein Spoiler ist es dann.
5 Watt hat die scheiß Flasche gebracht?
Ja. Ja, eine Radflasche.
Alter.
Vorne rein.
Das gibt's doch gar nicht.
Also, warum, die ist halt auch viel schneller
warum
reingesteckt
verrätst
als
du
ein Camelback.
Jetzt?
Ein Camelback musste, ja, weil es sowieso schon jeder macht.
Ey, weißt du was, ich verabrede mich morgen direkt.
Bei Dietlef seine Tupperboxen waren ja auch irgendwie 8 Watt oder so.
Ja, das ist schon Wahnsinn.
Meinte er.
Krass. Ich verabrede mich morgen direkt mit Johann zum Radfahren und stecke mir eine Radflasche ins Trikot vorne. Dann ziehe ich den ab.
Oder
Ich weiß nicht. Fast zum Zeitverrat oder Rennrad. Rennrad. Ich weiß nicht, ob du ein Rennrad so
ja, klar. Hast. Ich stecke mir 2 Flaschen rein. Doppelt hält besser. Aber krass, da hätte ich jetzt. Ich habe halt gedacht, okay, das ist so ein Ding. Alle sagen, es ist schneller und es bringt halt dann am Ende wieder, keine Ahnung, nochmal 2 Watt. Und du kannst halt währenddessen noch trinken oder so, wenn du ein Camelback hast, aber 5 Watt mit einer Flasche vorne
ist
drin
krass.
Ist schon richtig krass. Vor allem eine Flasche stört ja auch nicht mal so viel, du kannst ja eine leere nehmen, stört ja nicht mal so viel wie so ein Camelback
oder eine
halbvolle.
Ich sag mal so, bei der 73 WM werde ich 8 Watt besser sein. wo ich noch gegaint habe, werde ich jetzt noch nicht verraten.
Ja, aber das ist, Fred, das ist auch immer wieder diese Zahlen von der Bahn. Wir haben da letztens, haben Nils und ich, oder warst du da auch bei, ich weiß gar nicht, drüber gesprochen. Jeder, der auf der Bahn ist, safe mindestens immer 20 Watt eigentlich. Also 8 Watt ist ja ganz schön schlecht.
Nee, ich habe, nee, als nee, ich das erste Mal auf der Bahn war.
Nee, das stimmt nicht. Also alles Richtung, auf der alles Bahn richtig,
ich, glaube ich,
Entschuldige,
ich,
alles Richtung zweistellig.
Habe ich gar nichts gesaved.
Ja, genau. Alles Richtung zweistellig ist schon wirklich ein Gewinn, wo man sagt, Halleluja, das hat jetzt richtig was gebracht. Also bei den Jungs wie Fred, die ja jetzt irgendwie nicht von unfassbar schlechten Niveau kommen, sondern Kaliber Fred, die halt echt regelmäßig solche Tests machen oder mehr oder weniger regelmäßig ein- bis zweimal im Jahr, die schon gefittet waren. Wenn du da dann so ein Tool hast, Helm hast oder was auch immer, was 8 bis 10 Watt bringt, das ist schon richtig stark. So diese 2 bis 3, das hat man halt schon ab und zu mal, aber dann ist immer die Frage, kannst du das halten, weil der Lenker irgendwie ein bisschen tiefer ist oder der Sattel ein bisschen weiter nach vorne geschoben ist. Aber 8 bis 10 Watt, das ist schon so, wo man sagt, Halleluja, das ist jetzt echt ein deutlicher Gewinn.
Ja, ich meine, 5 davon waren halt einfach die Radflasche.
Wo waren die anderen 3?
Den sagt er ja nicht.
Das werde ich noch nicht verraten. Genau. Das werde ich noch nicht verraten.
Genau. Die Goldkette wird weggelassen.
Spoiler am Arsch oder so.
Nee, größere Goldkette.
Dr. Dre, genau. Nee, aber auch nochmal, um jetzt mal wieder die Schere Richtung Seriosität zu schaffen, wobei die Aero-Tests natürlich auch sehr seriös sind. Hätte ich die auch noch drauf angesprochen, by the way. Brutal. Und Nick, sowohl Frauen-Champ als auch Männer-Champ, ich habe es vorhergesagt. Einmal noch ganz kurz ein bisschen Feenstaub abholen. Und ich habe auch wirklich...
Muss ich dir lassen. Und, ja. Aber wir haben auch das komplette Frauenpodium richtig getippt.
Genau, wollte ich gerade sagen. Ich habe heute früh beim Laufen euren Podcast von letzte Woche vor der US Open gehört. Und Nick hat das komplette Frauenpodium richtig getippt.
Ist stark, absolut. Wirklich gut. Also ja.
Das war das erste Mal passiert.
Aber was halt wirklich nervig war, weil ich mich jetzt auch so gefesselt, ich bin ja an dem Tag morgens ganz früh von München zurückgefahren nach Hamburg und wir haben uns tatsächlich auf 3:30 den Wecker gestellt, damit wir halt dieser riesen Rückreisewelle entgehen, was auch gut war. Aber was halt bedeutete, dass ich mir die Übertragung nicht angucken konnte. Und dann habe ich dann irgendwie, wie es dann so ist, du sitzt auf dem Klo morgens und scrollst dann einmal kurz Instagram auf und dann sehe ich nur dieses Siegerbild von Frodo und dachte, das kann doch echt nicht wahr sein, dass der Lump das einfach wirklich geschafft hat. Und dann konnte ich irgendwie die nächsten Tage nicht wirklich gucken. Und dann habe ich gestern das erste Mal Zeit gehabt und habe mir nahezu die komplette Übertragung, also wie bescheuert ist das? Du weißt schon alles vom Rennen. Krass. Ich habe dann schon zwischenzeitlich immer mal wieder so ein bisschen vorgespult, aber weil ich halt einfach diese ganze Dynamik so unfassbar spannend fand. Und einmal müssen wir gleich darauf eingehen, Fred, wie das war, so diese Situation, dass du zwischen der Spitzengruppe und dieser Verfolgergruppe hing. Was ich aber halt wirklich am coolsten fand, war eigentlich dieses Bild, diese 6er-Läufergruppe, Fred, das Duell von dir mit halt einfach Bradley White, mit Barnaby, mit natürlich Lionel Sanders. Also wie er da wirklich zu 6 durch den Park rennt und dann auch dieses eine Bild.
Duell.
Sensationell. Es gab ja irgendwie ein Foto, das ist glaube ich auch durch Instagram gegangen, wo ein einziger Fuß Kontakt hatte. Alle 11 Füße waren in der Luft. Ja. Also das war schon wirklich, das muss schon richtig, richtig Bock gemacht haben, oder?
Ja, also Duell von meiner Seite war das eher nicht. Als die dann von hinten kamen, da konnte ich nicht dagegen halten.
Aber erzähl mal ganz kurz, also schwimmen hast du den Kontakt zur Spitzengruppe von Anfang an verloren oder wie war das? Waren ja diese 8 nachher am Ende vorne raus?
Es war erstmal ohne Neo. Das kommt mir eigentlich so, habe ich ja schon im Pre-Race-Podcast gesagt, so beim Start eigentlich entgegen. Und Start ist bei dem Feld halt extrem wichtig. Dann hatte ich noch eine extrem gute Startposition. Ganz links Ben Canute, dann Flo Angert, dann ich und rechts von mir Jan Frodeno.
Oh, krass.
Dann der Start kam ein bisschen überraschend. Das heißt, da war Frodo schon mal eine ganze Körperlänge vor mir. Ich war dann allerdings direkt an den Füßen von ihm, beziehungsweise Flo. Habe mich dann dazu entschieden, an Flo's Füßen zu bleiben. Flo hat ja leider nicht den besten Tag, selbst beim Schwimmen. Ich weiß es auch nicht, ob es anders gelaufen wäre, wenn ich an Frodos Füßen geblieben wäre, weil das Tempo vorne war halt schon extrem hoch. Aaron Royal hat da wieder brutal auf die Tube gedrückt. Es war eigentlich auch schon von Anfang an klar, dass es so ist. Und ich bin einfach nicht auf dem Level von der Spitzengruppe. Ich meine, selbst wenn man so Beckenzeiten so von Aaron Royal oder so anschaut, das ist einfach nochmal ein Level höher. Und dann heißt es nicht, dass man im Race da mitschwimmen kann, vor allem wenn der halt absichtlich richtig Tempo macht, weil er ganz genau weiß, er musste halt seine Karten spielen. Klar, wenn der mal irgendwie so ein Rennen hat, wo er entscheidet, mal ein bisschen nicht so krass zu drücken, dann ist man da natürlich, oder kann man da mitschwimmen. Aber ja, so war es halt dann. Ich weiß gar nicht, wann wir den Kontakt dann zu der Spitzengruppe da verloren haben, aber so beim Landgang nach 1000 Meter habe ich dann gesehen, dass ich quasi Mitte der Verfolgergruppe war, hatte dann auch so eine kleine Lücke, nämlich vor mir, die dann vor dem Australian Exit quasi aufgegangen ist oder beim Schwimmausstieg, und wusste schon, dass ich, sobald ich reinspringe, richtig draufdrücken muss, um dann quasi den Anschluss da wieder herzustellen. Das habe ich dann auch geschafft. Also schwimmen, muss ich sagen, hatte ich echt eigentlich gute Arme, und bin auch mega happy, wie ich mich da so gefühlt habe, und habe auch am Ende, ich meine, die Schwimmstrecke war so ein bisschen zu lang, also so 2:21 ungefähr. Ich meine, wir sind ja auch, ich glaube, Aaron hatte als erster 25:30 und ich hatte dann, am Ende bin ich quasi noch an die Spitze der Verfolgergruppe geschwommen, hatte dann 26:30, also genau eine Minute. Das ist eigentlich komplett im Rahmen, gerade ohne Neo. Also damit war ich eigentlich happy und in the mix.
Hast du gesehen da schon, dass Blumi da schon weg war und nicht bei dir, wie sonst immer?
Genau, das wollte ich auch.
Der Schelm es geschafft hat, mit seinem kürzesten Speed auf einmal ganz vorne zu sein?
Boah, ich dachte eigentlich in der ersten Runde, ich wäre mir relativ sicher, dass Blumi bei uns in der Gruppe ist, weil da irgendjemand, der ähnliche Ärmel vom Anzug hat wie Blumi, da dachte ich mir eigentlich, das ist das Blumenfeld und der ist bei uns in der Gruppe. Also ich war dann erstmal überrascht, als ich den dann beim Radfahren ganz vorne gesehen habe. Da dachte ich mir so, hat der abgekürzt? nach einer Runde hat er da gewartet, bis die Führung wieder vorbeikommt.
Ja, schon krass. Ich meine, Nick, du hast es ja vorher schon angedeutet. Da war ja so ein bisschen von auszugehen, dass er halt jetzt einfach durch die Weltcuprennen und weil er da ja auch jetzt in Hamburg einfach vorne mit dabei war, schon einen Schub gemacht hat. Dass er jetzt aber halt tatsächlich, und er ist ja, glaube ich, wirklich auch als Dritter oder Vierter raus.
Der ist aus der Wechselzone gestürmt dann, ne?
Das ist schon krass.
Das war brutal. Also
Das hat mich dann schon überrascht. Hast du damit gerechnet, Fred?
Ich muss schon sagen, das Krasse ist halt bei ihm der Unterschied in seinem Schwimmlevel innerhalb von einer Saison. Also normalerweise, wenn man die so mit der Führungsgruppe mitschwimmen kann, dann kann man es ja immer irgendwie. Aber bei ihm ist halt manchmal, entweder er verliert halt echt auch so eine Minute oder eineinhalb Minuten, oder er kommt halt ganz vorne mit raus. Und das finde ich schon krass. Also,
aber ich finde das gar nicht so überraschend, weil er genau weiß, ich will Paris und ich muss da in the game sein. Das heißt, er weiß genau, die Achillesferse, ob er nochmal irgendwie competitive bei Olympia sein kann, ist das Schwimmen. Erstmal Radfahren, braucht er nicht viel machen, ist scheißegal, und dann das Laufen kann er. Und ich war mir da sicher, dass er genau daran sau viel arbeiten wird. Und das zweite Beispiel, wo es war, was ich so geil fand, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast irgendwo, Fred, auf der PK in Rot nach dem Rennen, wo Magnus Ditlev erzählt hat, wo er ja auf einmal auch ein gutes Schwimmen hatte für sich in Rot, wo er auch gesagt hat, er hat im Schwimmen nochmal einen riesen Schritt gemacht, weil er sich halt dazu entschieden hat, ein- bis zweimal die Woche mit einem Coach, der auch in Person da ist, zu schwimmen halt und einfach da einen riesen Fokus drauf gesetzt hat. Und ich bin mir sicher, also bei allen Profiathleten, bis auf vielleicht jetzt ein Frodeno und Aaron Royal und die Jungs, die da wirklich Hayden Wild ganz, ganz vorne sind, ist so, auch ich wette mit dir, wenn du den Schwimmcoach nimmst, mit dem du einmal in der Woche im Becken, der am Beckenrand arbeitest, wirst du genauso einen Sprung machen. Bin ich mir relativ sicher, weil das ist so technisch gesehen, wenn du dir das anguckst, ist im Triathlon gegenüber den Schwimmern, auch Offenwasser, 10-Kilometer-Schwimmer, das ist noch ein Riesenunterschied. Das ist ein Gewühle im Triathlon. Da ist noch bei so vielen, ist glaube ich noch, ich würde fast sagen, im Schwimmen ist bei vielen noch mehr Potenzial, als irgendwo anders rauszuholen, im Swim oder im Radfahren.
Ja, die Norweger haben einen Schwimmcoach dabei in Forum, hat Aaron Royal erzählt.
You see?
Die ganze Zeit jetzt am Beckenrand steht.
You see? Hatten sie vorher nicht.
Schon spannend.
Nee. Ja, also jetzt spannend. Ist quasi Olaf Alexander und der Schwimmcoach. Der ist quasi dann auch so für, dann halt auch so der Assistenzcoach.
Krass. Aber ja, dann bist du raus. War der Franzose, Magier, der nachher vorgefahren ist, war der mal dir in der Gruppe dabei oder war der noch vor dir? Weil der hat ja dann die Lücke als einziger quasi.
Nee, der war.
Oder war der vorne mit
dabei? Der war bei mir in der Gruppe. Genau. Nee, der ist auf jeden Fall hinter mir aufs Rad gestiegen, weil der ist dann vorbeigeballert, als ich mir gerade die Schuhe angezogen habe mit Tom Bishop. Und da auf den Zug bin ich dann aufgesprungen und dann quasi. Nach 5,5 Kilometer bei den ersten Wendepunkten war ich hinter Tom Bishop und der hatte Probleme mit seinem Vorbau. Der ist nämlich ihm nämlich vor dem Rennen gebrochen.
Oh.
Und dann hat er es fürs Rennen, dass er starten kann, versucht zusammen zu kleben. Es hat aber nicht gehalten.
Oh Gott.
Und er hatte halt Ich weiß auch nicht genau. Ich habe leider kein Foto gesehen. Aber er hat um die Wendepunkte, um die Kurven, davon gab es halt einfach mega viele, hatte er halt richtig Probleme. Und ich war dann so in diesen Schikanen Mitte der ersten Runde, bin ich so hinter Tom Bishop festgesteckt und konnte nicht vorbeifahren, weil halt sobald nach dem einen Wendepunkt kam halt direkt die Kurve, dann kam nochmal ein Wendepunkt und dann nochmal eine Kurve. Und als ich dann endlich nach diesen Schikanen vorbeifahren konnte, war halt Mathis schon 500 Meter weiter vorne.
Okay.
Das war so ein bisschen so die Chance, die ich verpasst habe, nach vorne zu fahren. Also weil später kam, also so Mitte zweite Runde kam dann Magnus Dietleff von hinten. Und da war so, das war dann quasi die zweite Chance. Aber der hat genau in dem Moment, als er mir vorbei ist, entweder bewusst für mich, aber auch weil wir dann so die Gruppe mit Daniel Beckiger, Josh Amberger, Aaron Royal überholt haben, waren wir quasi beide so im Überholvorgang. Und er hat halt mit, keine Ahnung, 450 Watt überholt und ich habe halt nur mit 420 Watt überholt. Also schon richtig, richtig hart. Und als wir dann quasi vor der Gruppe waren, war er halt dann auch schon wieder weiter weg. Und nee, er, also bei Magnus Dietleff muss ich sagen, der hatte einfach zu dem Zeitpunkt viel zu krasses Tempo. Also da konnte ich nicht mitfahren. Wenn, dann wäre Mathis in der ersten Runde die Chance gewesen, um nach vorne zu kommen. Und genau, und dann hing ich eben, also da habe ich quasi auch nach in der zweiten Runde nach diesen Wendepunkten hinten dann noch die Gruppe mit Beckegaard, Amberger, Royal abgehängt. Und dann ab dem Zeitpunkt hing ich dann quasi für ja, gut 5 Runden alleine zwischen der ersten Gruppe mit Christian, Blumfeld, Jan, Mathis, Magnus und vor allen anderen. Und habe den Abstand nach hinten quasi ausgebaut.
Ja.
Aber nach vorne, der hing ja eigentlich
nee,
bis zur letzten Runde,
war es
eigentlich die ganze Zeit.
Der ist auch kleiner geworden.
Erst nee, es war die ganze Zeit nur so 40 Sekunden
genau.
Und in der letzten Runde war es auf einmal 1,15.
Ja, genau. Also du bist halt so ganz langsam immer rangekommen von einer Minute 30 auf eine Minute, oder eine Minute, keine Ahnung, 20 auf eine Minute. Und dann hat man irgendwann gedacht, so, oh, jetzt wird es langsam eng, jetzt muss er rankommen. Dann war irgendwie, glaube ich, die nächste Zwischenzeit, die ich gesehen habe, war dann 43 Sekunden oder so. Und dann dachte ich, geil, jetzt fährt er ran, jetzt gibt er nochmal Gas. Und dann war, nächste Runde war dann über eine Minute auf jeden Fall wieder.
Nee, ich bin eigentlich die ganze Zeit mehr oder weniger am Limit gefahren. Und habe aber halt nicht nachgelassen, weil ich auch einfach gehofft habe, das Tempo schläft vielleicht ein bisschen ein in der ersten Gruppe und ich komm dann eben ran.
Aber ist es natürlich nicht, weil Magnus reingefahren ist und das war, glaube ich, genau der Zeitpunkt, wo du verloren hast dann wieder, wo Magnus nach vorne aufgeschlossen hat und er ist ja auch sofort vorbei und dann hat sich da ja die Gruppe auch wieder so ein bisschen gesplittet oder ist auseinandergeflogen, aber dieses Auseinanderfliegen hat auch noch eine Zeit lang gedauert, weil natürlich jeder versucht hat mitzufahren und dann ist da halt nochmal, war da halt nochmal richtig, richtig Tempo drin vorne.
Aber sag mal,
ja,
wie ist das?
Also ich hatte irgendwie...
erzähl erst mal.
Ich hatte einfach nie den Zeitpunkt, wo ich einfach überhaupt dran gedacht habe, jetzt mal die Beine ein bisschen hochzunehmen fürs Laufen.
Aber wie ist das, wenn du jetzt hinter den Jungs hängst? Ihr habt ja 20 Meter Regelung, oder? Bei dem PTO-Rennen?
Ja.
Mit
20 Meter und Race Ranger.
Ist das dann so ein psychologisches Ding, dass du jemanden vor dir hast, wo du dich festbeißen kannst? Oder siehst du auch noch... am Powermeter, dass du auch auf diesen 20 Metern noch einen Gewinn hast?
Also in die eine Richtung, wo es leicht bergauf ging, da war brutaler Gegenwind. Und dann in die andere Richtung, wo es leicht bergab ging, halt dann dementsprechend Rückenwind. Das heißt, da ist man halt zwischen 50 und 60 km/h gefahren. Und bei den Geschwindigkeiten bringt auf jeden Fall 20 Meter auch noch was. Mhm. Und auch bei dem Gegenwind, da war man da nicht ganz so schnell. Da wahrscheinlich nicht so viel, aber auf dem Rückweg auf jeden Fall. Beziehungsweise es gab ja dann in den Schikanen wurde ja scheinbar auch immer das Windschattenverbot aufgehoben, habe ich im Nachhinein erfahren. Und gibt ja auch Athleten, die das immer schön ausgenutzt
definitiv
haben.
Definitiv gab es die, ja. Kann man im Livestream gut schauen, wer das gut gemacht hat. Ja. Ich muss aber auch gerade nochmal schmunzeln. Nochmal kurzer Verweis zur letzten Episode im Podcast, wo Fred erzählt hat, auf der Gegengraden mit Rückenwind ist man so 50 bis 60 gefahren. Da musst du wissen, Fred, da hätte Nils schon Angst gehabt als Hamburger.
Ja, stimmt. Ich hab's ja im Podcast heute früh.
Da war Nils, heute früh da Nils schon Flatterschiss in die Hose gekriegt.
Ja, da ist man schon. Schon über 60 km/h.
Ich kann euch beruhigen, die Hose wäre eh schon voll gewesen, weil dieser Sprung ins Wasser und dann auch noch nach dem Australian Exit zweimal, das hätten wir wahrscheinlich auch schon Probleme bereitet. So.
Oh, dieser Australian Exit, der war ja so 200 Meter lang.
Ja, der war also schon hart. Das war schon hart.
Das Witzige ist bei den Männern, ich meine, man denkt ja so, ja, da muss man voll dabei sein, kann man richtig was rausholen, 200 Meter Australian Exit. Die Männer, die schwimmen alle so am Limit, dass da jeder einfach nur noch rumjoggt. Das ist so witzig. Ich meine, bei den Frauen wurde teilweise da schon richtig gesprintet, aber bei den Männern, also ich war auch am Limit, bin da dann schon ja zügig gelaufen, aber jetzt nicht so, dass ich da bewusst nochmal richtig reingehalten habe, um da was rauszuholen, weil es halt einfach nicht ging. Aber um mich rum, die waren alle, also niemand war da schneller. Witzig.
Und sag mal, wenn du sagst Anschlag, ist es so Anschlag wie jetzt Buschütten? Du bist Buschütten, merkst, du fährst da vorne raus, erster großer Sieg und kommst in diesen Dings rein? Oder ist es so dieser 70-3-Anschlag, wo du immer noch im Hinterkopf hast, ich muss halt nachher einfach noch 20 Kilometer, ich runde das jetzt einfach mal auf, beziehungsweise ab auf 70-3, ich muss noch 20 Kilometer schnell laufen? Oder ist es wirklich so, dass du jetzt sagst, Alter, einen Gang mehr und dann wäre es ein Einzelzeitfahren?
Nee, schon so ein Gang mehr und dann wär's ein Einzelzeitfahren. Tatsächlich, da war nichts mit Pacing. Also ich meine, mein Wattschnitt war so 335, wobei bis zur letzten Runde waren wir noch bei 340, aber halt mit insgesamt 14 Wendepunkten und über 40 Kurven, 90 Grad Kurven. Und bei nicht den allerbesten Straßenbelag. Das heißt, auf den Geraden bin ich schon immer so 360, 370 Watt gefahren.
Alter.
Und das ist
und damit
halt,
abgehängt werden, ey, bitte.
Schwelle in Aero-Position.
Ja, Wahnsinn.
Und das ist halt, ich meine, Stunde 45 an der Schwelle ist halt dann mehr oder weniger alles, was geht.
Hat man dann ja auch gesehen, dass du beim Abstieg noch die Zeitstrafe kassiert hast, weil du mit Krämpfen auf dem Rad standest. Du hast ja quasi, also der Blumenfeld hatte das gleiche wie du, nur dass der es halt noch vor der Linie runter geschafft hat und bei dir war es vielleicht noch ein bisschen schlimmer.
Ja, weil, gut, mein Fehler auch auf jeden Fall, ich habe mich davor nicht genügend informiert, wo die Absteigelinie ist.
Ah, okay.
Ich dachte, die Absteigelinie ist nach der nächsten Kurve. Und deswegen war ich noch in einem Schuh, als ich schon um die erste Kurve rum bin. Und dann war es halt nur noch 50 Meter. Und dann bin ich aus dem Schuh schnell raus und habe dabei einen Krampf in der Oberschenkelrückseite bekommen. musste dann mein linkes Bein kurz strecken. Dann war es halt irgendwie nur noch 3 Meter bis zur Absteigerlinie. Dann wollte ich ganz schnell quasi hinten runter und bin dann hinten an der Radflasche hängen geblieben. Und konnte mein Bein nicht rüberheben. Dann bin ich wieder zurück und dann in dem Moment war ich schon über der Absteigelinie, hab dann so abgebremst, bin dann so, so wie Lionel Sanders abgestiegen vom Rad. Hab da halt auch ein paar Sekunden verloren, aber natürlich trotzdem noch die 30 Sekunden Zeitstrafe bekommen. die dann auch 40 Sekunden war. Ich habe sogar geguckt, weil ich habe meine Uhr quasi auf Stopp gedrückt und dann wieder auf Start. Die war 40 Sekunden, weil der Typ mir in dem Penalty Tent erstmal erklären wollte, warum ich eine Zeitstrafe bekommen habe. Ich so, ja, jetzt drück einfach auf Start. Aber der hat einfach 10 Sekunden lang erklärt, dann hat er auf Start gedrückt.
Alter. Boah, der Christian Raffel, ey. Jetzt drück, Junge.
Ich meine, aber das Gute war, während ich im Penalty Tent stand, ich habe es in Runde 2 abgesessen, in dem Moment ist Jason West vorbei. Das heißt, da hatte ich dann zumindest nicht dieses Feeling, wenn da jemand mit 3-0, 3 Minuten Pace an dir vorbeiläuft, während du da mit 3,35er Pace rumgurkst.
Absolutes ja, Monster, dieser Typ, ey. Das war,
aber man
das,
muss ja auch sagen,
das war das Krasseste.
Was ja auch so ein bisschen vielleicht noch ganz gut ist, dass diese 30 Sekunden oder selbst wenn es 40 Sekunden sind, platzierungstechnisch am Ende ja nichts gemacht hätten, weil ja einfach...
Ja, ich würde sagen, eine Platzierung vielleicht, also diesen Tor Bendix, denke ich, den hätte ich damit ohne diese Zeitstrafe noch holen können. Ja. Aber ja, mehr nicht, maximal.
Ja, krass. Ja. Und dann bist du losgelaufen und hast gleich gemerkt, alter Schwede, also Rekordlauf wird es heute nicht.
Ja, ich habe es schon auf der letzten Radrunde gemerkt. Da hatte ich ja dann auch noch ein paar Watt weniger als in den 6 Runden davor und habe dann da auch nochmal ein bisschen Zeit auf die Führung verloren. Und ja, dann bin ich vom Rad gestiegen. Und ich meine, man hofft da natürlich immer noch so auf gute Beine. Ich meine, ich bin schon oft auch sehr, sehr hart Rad gefahren und hatte dann trotzdem super Laufbeine. Aber ich hatte jetzt halt auch nicht so einen Tag, wo mich die Wattwerte dann halt nicht gekillt haben. Und ja, dementsprechend ging dann beim Laufen leider echt gar nichts mehr. Und es wurde hinten aus auch nicht besser, weil sonst ist auch so, dass bei mir dann die erste Hälfte eben nicht so gut ist und ich dann so negativ Split laufe, weil die Beine dann, weil ich dann langsam so in den Rhythmus komme und die Beine dann so aufwachen. Aber ich war tatsächlich auch energetisch echt am Ende. Und ich glaube, oder Dan und ich glauben, das ist halt auch so vom Jetlag, so eine Woche vor Anreisen. Ich meine, ja, für den Schlaf reicht es auf jeden Fall. Ich meine, man sagt es eine Stunde pro Tag. Aber für den Metabolismus brauche ich da einfach deutlich mehr, weil irgendwie mein Körper energetisch nicht drauf angepasst ist, dann zu der Uhrzeit ja 3,5 Stunden da all out zu racen. Und dann geht es halt 2 Stunden lang gut und dann kommt halt einfach keine Energie mehr vom Körper, weil der halt dann doch schon irgendwie in den Schlafmodus runterfährt.
Aber du hast die Energie, die du dir vorgenommen hast reinzunehmen, die hast du trotzdem aufgenommen.
Also ja, also nicht nee, so, daran lag es nicht.
Genau, es war jetzt nicht so, dass manchmal ist es ja so, dass wenn man so am Anschlag ist, dass man halt einfach entweder wirklich nicht die Möglichkeiten hat. Ich meine, das war ja wirklich so einfach unfassbar. Ich sage es jetzt einfach mal abgefuckt zu sehen, wie froh du wirklich jedes Mal, wenn es durch die Wechselzone geht, das auch immer perfekt genutzt hat, um sich halt zu verpflegen. Man hat auch jedes Mal wieder seine Skills gesehen. Das fand ich schon faszinierend, dass du einfach siehst, dass der tatsächlich auch nochmal in jeder Kurve nochmal 2-3 Meter im Vergleich zu allen anderen gewinnt, also anders durchfährt, super spät immer erst die Aero-Position verlässt. Also alle rollen schon im Basebar auf die Kurve zu. Er ist immer noch mit einem Arm in Aero-Position, geht dann erst ganz kurz davor aus der Aero-Position raus und dann nutzt er halt genau diese 150, 200 Meter, um sich zu verpflegen. Und das kann ja schon auch sein, wenn man jetzt wirklich so wie du auf einer Mission bist und einfach sagst, ey, ich baller da jetzt vorne ran, koste was passiert, dass man dann teilweise einfach vergisst zu essen und zu trinken. Aber das ist dir nicht passiert, da warst du schon sehr konzentriert und hast einfach deinen Masterplan, was ihr euch festgelegt habt, ernährungsmäßig durchziehen können.
Also zur Flasche hätte ich tatsächlich nicht greifen können, aber ich habe ja quasi 2 Trinksysteme, das heißt so 2 Strohhalme vorne, die ich dann, wo es dann relativ einfach ist, da die Nutrition aufzunehmen und das war kein Problem. Aber ich meine, wer schon mal nach Amerika gereist ist und da Jetlag hatte, der weiß vielleicht, wie das ist, dass so gerade am Anfang ist der dann immer so, dass man in der Früh aufwacht, man hat mega Hunger, weil mir im Prinzip dem Körper einen halben Tag, wenn man es wieder auf europäische Zeit umrechnet, einen halben Tag nichts zu essen gegeben hat. Stimmt. Man hat richtig Hunger in der Früh und dann so nachmittags, wenn man halt dann normalerweise schon schlafen gehen würde, hat man absolut keinen Hunger mehr oder abends. Und war halt so am Race Day fast immer noch so. Und dann habe ich quasi, glaube ich, einfach vor dem Rennen da noch mein Körper nicht die benötigte Energie zugeführt. Also ich habe halt so gegessen wie dann immer vorm Rennen, wie wenn ich jetzt in Europa ein Rennen um 16 Uhr hätte. Vielmehr wollte ich dann auch nicht essen natürlich, weil klar, nicht, dass der Magen dann da irgendwie reagiert. Aber ja, ich hätte theoretisch da auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr gebraucht, weil der Körper halt in der Nacht scheinbar einfach immer noch arbeitet.
Flüssig wolltest du auch nicht mehr zugeben dann, wenn du gemerkt hast, irgendwie vielleicht, dass es zu wenig war?
Ja, ich meine jetzt im Nachhinein, klar, es gibt einige Lösungen dafür. Aber ja, das ist auf jeden Fall so eine Sache, wo wir jetzt wieder draus gelernt haben. Okay. Ich meine, das Problem hatte ich schon letztes Jahr eigentlich auch, nur da war es mir nicht so bewusst. Mhm. Deswegen hatten wir dann halt jetzt auch da nicht irgendwie eine Lösung angewandt. Ich meine, es gibt jetzt nicht so oft auch Nachmittagsstarts. Das heißt, da habe ich jetzt auch noch nicht irgendwie so meine Routine dafür gefunden. Ja. Aber ja, ich glaube, also in Zukunft würde ich es eher so machen, dass ich einfach viel früher in die USA tatsächlich reise.
Aber hast du eine Aktivierung gemacht? Also bist du irgendwie extrem früh morgens aufgestanden, hast ein lockeres Läufchen gemacht, um dann halt Appetit zu haben, ein bisschen was gegessen und dann wieder zur Ruhe zu kommen? Oder war das wirklich die
klassische? Ja, auf jeden Fall, wenn Nachmittagsstart ist, dann gehe ich in der Früh meistens. Also ich wäre Radfahren gegangen, aber zum Radfahren war es da jetzt nicht ganz so top, dann bin ich lieber laufen gegangen.
Mhm. Schon mal ein Rüffel für Nils Görke.
Weil ich gesagt habe, laufen?
Nee. Du hast anscheinend den What the Funk Podcast nicht gehört.
Nee, habe ich nicht. Ich war
im Urlaub. Hat er das alles genau beschrieben. Also Mann, ey,
shame on me. Ja, aber ist ja gut, sowas ist ja immer wichtig. Also es ist schon ab und zu mal so, dass das Rennen irgendwie nachmittags sind und dann fragen sich ja immer extrem viele, wie machen die das und machen die dann doch eine Aktivierung oder nicht. Ja. Und aus meiner Sicht als Trainer macht das auch absolut Sinn, aber habe ich mir auch gedacht, dass du das gemacht hast, aber es ist ja trotzdem nochmal gut, das zu hören. Aber wie war das dann? Dann bist du quasi an sechster Stelle liegend losgelaufen. Wurde es dann irgendwann von dieser...
Fünfter.
Achso, weil du erzählt hast, dass
an fünfter Stelle
Jason West schon vorbei ist.
Nee, das war in der zweiten Runde.
Nee, also an fünfter Stelle losgelaufen aus der Wechselzone. Dann hat mich als erstes ich glaube Daniel Beckegaard eingeholt. Dann Sam Long, dann bin ich ins Penalty Tent und da in dem Moment kam Jason West und Thor Bendix vorbei. Dann nach dem Penalty Tent konnte ich wieder kurz da an Thor Bendix ranlaufen. Dann bin ich da eine halbe Runde hinterher gelaufen. Und ja, da muss ich den Tempo da aber auch Tribut zollen. Wobei der ist am Ende dann auch nochmal hochgegangen. Da bin ich dann letzten Runden, obwohl ich da auch nur noch irgendwie, keine Ahnung, welchen Pace gelaufen bin, zu dem nochmal näher gekommen. Und dann in der vorletzten Runde hat mich dann am Ende der vierten von fünf Runden hat mich dann die Gruppe da eingeholt mit Bradley Wise, Gregory Barnaby, Sam Appleton, Lionel Sanders. Das war's, glaube ich.
Da hast du auf jeden Fall nochmal richtig Plätze eingebüßt, also mit der Gruppe. Ja. Das war natürlich richtig bitter, dass die da so im Fünferpack an dir vorbeigeballert sind.
Aber hat's geschockt? Also war das trotzdem cool oder war das so, dass du gedacht hast, oh Mann, ey, jetzt läuft hier einer nach dem anderen an mir vorbei? Oder war die Gesamtstimmung so und die gesamte Atmosphäre? Ich meine, Abendrennen sind ja dann doch auch was Besonderes, zuschauermäßig, muss ich jetzt ehrlich sagen. Aus deutscher Sicht oder europäischer Sicht fand ich es jetzt nicht so abfeierungswürdig, wie es die Kommentatoren gemacht haben.
Da muss ich ja ein bisschen widersprechen. Also da im Bereich um die Wechselzone rum, das war schon echt richtig, richtig gut.
Ja,
also
cool.
Da hatte ich in Europa schon schlechtere Rennen.
Ach cool.
Also ja, klar, ich meine, so an der Runde draußen, gerade so beim Radfahren, wenn es weiter rausgeht oder beim Laufen am weitesten Punkt, da war natürlich nicht viel los. Aber dafür da bei der Wechselzone, es war schon echt richtig, richtig gut.
Und war das dann cool oder war es eher, was ich angesprochen hatte, so ein Frustrennen, wo du gedacht hast, oh Mann, jetzt kommt hier einer nach dem anderen? Oder war das einfach so, ey, ich bin hier in the mix und ob ich jetzt Achter werde oder 13, da werde klar ein paar tausend Dollar gehen da flöten. Aber letztendlich ist das dann ja doch nicht so entscheidend. War das dann einfach cool, in dem Rennen dann doch so eine Rolle gespielt zu haben, wie du sie gespielt hast?
Also beim Radfahren war es auf jeden Fall cool, weil dadurch, dass ich da auch immer alleine dann durchgefahren bin, wusste ich, dass diese ganze Anfeuerung ist alles nur für mich. das war auf jeden Fall echt cool. Gut, beim Laufen war dann, also bei mir persönlich dann, ich meine, wenn halt nichts geht, dann ist es mental auch einfach echt schwer, da die Kurve zu kriegen. Also ich habe das dann irgendwie auch so ein bisschen ausgeschalten. Und es ging halt einfach nichts mehr. Also ja, das ist nicht so, dass mir das da irgendwie was geholfen hat.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Und wie war die Stimmung so im Nachhinein? Also war das jetzt, wenn du betrachtest, ich meine, du hast ja schon viele Rennen gehabt, bist ja auch einer, der dann das danach ab und zu mal genießt, also der auch gerne mal entsprechend feiert. Und es ist ja, wirkt ja schon so wie wirklich so ein cooler Circuit. Ich meine, die absolut Besten der Welt starten da zusammen und es ist ja irgendwie doch auch ein cooles Miteinander, zumindest wirkt es immer so. War das wieder so ein Highlight-Rennen aus deiner Sicht?
Ja, also im Ziel, ich persönlich habe halt erstmal gedacht, oh nee, alles schlecht, aber habe da eigentlich relativ schnell so meine Leistung eigentlich einschätzen können, was, sag ich mal, auch geholfen hat, auch wenn es irgendwie böse klingt, dass halt einfach auch viele noch hinter mir waren. Auch einige, die halt auch noch einen schlimmeren Tag erwischt haben. Und da hat ja trotzdem dann irgendwie auch noch jeder noch irgendwie so ein Lächeln auf dem Gesicht gehabt. Und ja, dann bringt es dann auch nichts, da allzu groß die Gedanken zu verlieren. Und ist dann noch cooler, wenn man ja sich damit mit den anderen unterhält und sich einfach nur so generell über das Rennen unterhält, dass es einfach wieder ja extrem gut organisiert war. Und ja, also auch am Abend waren dann schon auch wieder auch schlechtere Athleten motiviert. Und am nächsten Tag
gab es auch wieder Einsatz, so oder?
Ja, der Partyminister hatte leider, also
am
gleichen
noch
Abend, ja genau, der hatte leider ein Airbnb ziemlich außerhalb, also am gleichen Abend habe ich ihn nicht mehr gesehen, aber am nächsten Abend gab es, also nach dem Frauenrennen, auch wieder quasi von der PTO organisiert, nochmal so ein Zusammenkommen in so einer Bar, das war ganz cool und da war der Partyminister auch wieder am Start.
Sehr geil, sehr gut. Hat er auch wieder Mama und Papa dabei gehabt?
Nee.
So am Weichsee das Geilste, ey.
Du hattest ja als Aufpasser Zibi dabei, Zibi Sluftschick, die graue Eminenz, dein Manager, die ganze Zeit. Wie war das? Also war das erste Mal, dass ihr jetzt wirklich so einen, ich nenne es mal, Business-Trip zusammen gemacht habt? Oder?
Also ich meine, er war schon oft bei Rennen dabei, so am Race Day gerade. Aber ja, das war das erste Mal, dass er eigentlich hauptsächlich dafür quasi zum Rennen gekommen ist und dann, wir waren auch zusammen haben das Hotelzimmer geteilt und mich dann auch vor dem Rennen schon richtig, richtig gut supportet hat, für mich zum Einkaufen gefahren ist und so Zeug. Ja, und sich da um mich gekümmert hat und das war echt, echt richtig cool und hat Bock gemacht.
Ist auch so ein Typ, ich hab's Fred währenddessen irgendwann auf Instagram geschrieben, ich meine, Zibi muss ja jetzt schon auch so auf die 60 mindestens zugehen, oder? Oder über 60 sein? Würde ich jetzt schon einschätzen eigentlich. Also ich habe ihn kennengelernt, da war ich, meine ich, irgendwie Mitte 20 und da würde ich schon sagen, dass er deutlich älter war als ich. Auf jeden Fall sieht er immer noch so aus, muss man einfach sagen, wie vor 30 Jahren. Also immer noch unfassbar fit, immer noch unglaublich motiviert, dieses Spitzbübische immer noch im Gesicht. Also ich glaube, der ist immer noch mit der gleichen Leidenschaft und dem gleichen Feuer dabei, wie zu einer Zeit, in der du noch nicht mal mehr geboren warst, glaube ich. Also, oder wirkt das anders? Oder ist es immer noch so, dass du auch sagen würdest, es ist einfach echt ein Typ, der für diesen Sport brennt?
Nee, es ist ja, ich meine, es ist ja brutal, was der, also ich meine, im Winter geht der, keine Ahnung, wie viel tausend Kilometer langlaufen und dann im Sommer dementsprechend Radfahren. Und jetzt hat er halt kein Rad dabei, dann war er halt jeden Tag laufen in Milwaukee und ist dann halt auch bei mir mitgelaufen. Und ich habe dann auch, also war glaub, zwei oder drei Tage vom Rennen nochmal meine neuen Carbon-Schuhe getestet, bin dann dementsprechend im GA1 halt schon so 4 Minuten Tempo gelaufen mit den Dingern und erst da ist er einfach mitgelaufen, konnte sich auch noch unterhalten mein Lauf war dann schon nach 35 Minuten vorbei, aber er ist dann noch eine Stunde gelaufen, aber ist das Tempo auch einfach weitergelaufen. Also jeden Lauf, den er da gemacht hat, das war so 4 Minuten Pace. Und es, obwohl er halt zu Hause eigentlich fast nie laufen, sondern eigentlich eher nur Radfahren geht. Aber ja, der ist schon fit.
Ja, unfassbar. Also Zivis Luftschick für diejenigen von euch, die ihn nicht kennen. Er war schon Manager von den Relat Brothers. Hat damals, ich weiß nicht, ob er...
Nils, gibt's auch schon eine What the Funk Podcast-Episode.
Ja, aber es hören ja nicht alle immer jeden Podcast. Deswegen
doch,
werden ja
doch.
Natürlich, also What the Funk schon, Nils. Okay. Ich weiß nicht, was du meinst.
Ja, ich muss zugeben, ich höre auch den Triathlon-Chat nicht und man vergisst ja manchmal dann doch, über was man quatscht. Aber er war auch, das wirst du dann wahrscheinlich auch erzählt haben, ich weiß nicht, ob er Manager von Norman war, glaube ich nicht. Ich glaube, er war zu dem Zeitpunkt für Powerbar tätig und Powerbar war ja Hauptsponsor von Norman. Also auch einer, der gute Geschichten aus Hawaii erzählen kann. Also
ist übrigens nicht viel älter als du.
Ehrlich nicht?
Ah, guck mal, 54.
Ehrlich? Krass. Zivi ist 69er Jahrgang, oder was?
67.
Ja, 67 ist ja 6 Jahre älter. Jetzt mach mich nicht älter, als ich bin. Und wir haben 23, Nick. Also 54 kann schon mal gar nicht sein, egal wann er Geburtstag hat. Aber wir haben schon herausgefunden, dass Rechnen und Mathe, Splits und sowas alles nicht nix Stärke.
Ich habe auch gar nicht gerechnet, sondern ich habe es hier gerade eingegeben und das ist hier eine, hier, wie alt ist man, wenn man 1967 geboren ist? Dann steht hier 54. Ich habe einfach nur bei Google abgelesen.
Du hast wieder auf einer sehr seriösen Seite recherchiert, Nick.
Der Artikel ist halt von vor zwei Jahren.
Okay, aber ihr hattet auf jeden Fall jede Menge Spaß und Zivi ist immer noch mit absoluter Begeisterung dabei.
Ja, er war für mich da, aber trotzdem hatte er in ein paar Tagen, in denen er da war, jeden Tag ein paar Meetings mit irgendwelchen. Aber Networken war er natürlich auch wieder dabei.
Also ist davon auszugehen, dass du nächstes Jahr eine große USA-Tournee machst. Nee, aber cool. Fokus jetzt, WM. Du hast erzählt, du warst vor 2 Tagen auf der Bahn. Erfolgreich, wie wir gehört haben, 8 Watt. War das von Anfang an geplant oder war das so ein Slot, der jetzt, manchmal ist es ja auf der Bahn, der dann relativ spontan reinkurbt, du die Gelegenheit hattest und das zeitlich perfekt gepasst hat, 3 Tage nach dem Rennen oder 4 Tage nach dem Rennen? Oder war das von langer Hand geplant, dass ihr gesagt habt, okay, zwischen PTO und der Weltmeisterschaft gehen wir nochmal auf die Bahn?
Also wir haben es, ja, also vor einem Monat habe ich es geplant. Also über Cube, die mich dabei dann unterstützen. Ja, und ich habe dann gesagt, ich will auf jeden Fall nochmal einen Aerotest machen. Und ja, das hat halt dann dadurch, dass ich halt davor in Livigno war, hat es halt dann erst nach der US Open eigentlich für mich gut reingepasst. Genau.
Wie ist denn, hast du schon Forecast geguckt, wettermäßig und so? Jetzt Milwaukee war ja doch Race Day auch relativ warm wieder, ne? Also
ja, tatsächlich. Also hat so ja 30 Grad gehabt. Ich meine, klar, hinten raus wurde es dann auch, also ging die Sonne ja auch so langsam unter. Also es ist nicht so, dass die Hitze so einen so richtig zu schaffen gemacht hat, aber man hat schon gemerkt und musste schon auch bei den Verpflegungsstationen ans Kühlen denken. Apropos Verpflegungsstation, muss ich noch erzählen. Ich weiß nicht, also da muss die PTO unbedingt mal eingreifen. Also das Feedback hat die PTO schon auch bekommen. Ich meine, Ibiza war es ja schon so, dass die eine richtig schlechte Verpflegungsstation hatten. Es war ja nur eine pro Runde. Und sobald man die von der, quasi ist man hin und her gelaufen und sobald man von der anderen Seite gekommen ist, haben die diese Becher weggezogen.
Ja, stimmt.
Und dann waren es auch so Leute, die Becher nur so mit dem kleinen Finger gehalten haben und sobald du die angetippt hast, ist der Becher runtergefallen. Und dann natürlich auch nur 1 Zentiliter in so einen Becher drin. Und jetzt bei der US Open war es natürlich so, es war schon eine große Verpflegungsstation und auch Leute da, die motiviert waren, Helfer, die motiviert waren. Aber das Problem war, es gab 5 Tische Gatorade, dann so 1 Tisch Wasser und noch so 1 Tisch Cola und Eis.
Oh, krass.
Niemand will Gatorade, ja, auf der Laufstrecke.
Niemand.
Und jeder will halt irgendwie Wasser. Und dann hattest du halt die Möglichkeit, ein Wasserbecher zu greifen. Und da musstest du halt überlegen, trinkst du den jetzt oder schüttest du den drüber?
Ja, weil das ist ja das, worauf ich hinaus.
Und sobald man da mit mehreren Leuten, Athleten hingekommen ist, dann.
Oh Gott, ja.
Also ich habe schon, als mich da die Gruppe überholt hat und wir da an der Verpflegungsstation vorbeigekommen sind, ja, da bin ich dann leer ausgegangen.
Da musst du ja ein Gatorade über den Kopf schütten. Ja. Klebt doch eh alles. Nee, ich meine, worauf ich hinaus wollte, auch eben mit dem Wetter jetzt, wie es in Lahti oder wie auch immer man das ausspricht, dann ist, du hast jetzt da Krämpfe gehabt vom Radsteigen, Blumi auch Krämpfe gehabt vom Radsteigen, deswegen hatte ich das auch nochmal jetzt irgendwie im Kopf gehabt. Das hat man oder ist ja irgendwie super ungewöhnlich, dass man auf dem Level irgendwie Leute sieht, die anhalten und einen Krampf sich rausballern. Meinst du, hat das so ein bisschen mit der Hitze auch zu tun gehabt oder ist es einfach, weil diese Distanz so brutal ist, weil man einfach, wie du gesagt hast, Eingang mehr und es ist ein ITT und ist eh all out und das liegt eher daran?
Nee, schon eher, weil es all out ist. Also einfach zu hart gegangen. Also Blumi auch auf jeden Fall auf dem Rad. Wobei bei ihm verstehe ich es auch nicht ganz, wenn er da schon von Anfang an vorne drin sitzt. Da hat er auch am Anfang direkt Krawall gemacht.
Ja, ich glaube, das war der Fehler. Der ist ja 30 Sekunden weggefahren.
Wenn ich so laufen könnte wie Blumenfeld und würde von Anfang an schon in der Gruppe sitzen, dann würde ich da halt auch einfach bleiben.
Das hat auch wirklich keiner verstanden, glaube ich. Also das war echt so ein Ding, wo du gedacht hast, was macht der da eigentlich? Wobei ich auch wirklich bei ihm glaube, dass er einfach tatsächlich auch zu wenig in der Position vorher trainiert hat. Also das hat er, glaube ich, auch selber gesagt. Ich glaube, die sind relativ kurzfristig erst wieder auf Zeitfahrrad gewechselt, dadurch, dass sie jetzt gerade diesen Spagat wagen zwischen Olympia-Quali und...
Ich weiß gar nicht.
Meinst du nicht?
Also ich meine, er hat schon relativ vielen
mit dem
Rad trainiert in Forum.
Ich habe die Vermutung, der Typ ist halt einfach so gepolt schon wieder auf Kurzdistanz, der ist so hart geschwommen, er hat sich aufs Rad gesetzt und ist halt wie in Hamburg einfach all out losgefahren und hatte dann diese riesen Gap und hat dann irgendwann gemerkt, was mache ich hier eigentlich? So, ich bin ja der krasseste Läufer hier in der Gruppe. Und dann, das sah irgendwann so aus, als hätte er wirklich gewartet. Und ich glaube, hinten raus hat er dann nochmal Probleme gekommen, was man dann ja auch gesehen hat, wo eben Magnus Ditlev in die Gruppe gefahren ist wieder. Weil dann ist ja zwischenzeitlich, ist ja Mattis, wie Funke beschrieben hat, in die Gruppe gefahren. Ist ja auch direkt nach vorne und Frodo und so alle hinterher. Da war dann gar nicht mehr so ein Riesenzug ganz vorne. Und dann ist Ditlev nach vorne gekommen und da war halt dann voll Action. Alle hinterher und ich glaube, da hat er sich dann nochmal, also er hatte sich schon selber einen eingeschenkt, hat dann gewartet, war Tempo schätze ich okay und hat dann hinten sich wahrscheinlich nochmal so sehr einen einschenken müssen, dass er da hinterherkommt. Und auch bei Frodo hat man es gesehen, wie er sich strecken musste, als Ditlev da war. Also wenn man sich die letzten Runden anguckt, wie der da auf dem Zahnfleisch gegangen ist und auch die manchmal einfach die Lücke weiter aufgegangen ist. Und dann das, was Nils eben geschrieben hat, genau das. Frodo ist halt, die Lücke war da und dann in der Wechselzone oder dieses technische Stück, da ist der halt wieder rangerollt immer an die und hat diese Lücke wieder geschlossen. Und auf den Geraden ist die immer wieder leicht aufgegangen. Also der hat einfach nur durch Fahrtechnik und durch cleveres Fahren ist er da, konnte er die Gruppe überhaupt halten. Sonst, wenn es nur geradeaus gewesen wäre, wäre Ditlev weg gewesen wieder.
Ja, spannend. Also, ja, definitiv. Aber jetzt gucken wir voraus. 2 Wochen sind es noch bis zur Weltmeisterschaft. Wie ist der Fahrplan? Also machst du jetzt dann nochmal, ich meine, viel lässt sich jetzt trainingstechnisch natürlich nicht mehr verändern, aber ich gehe mal davon aus, so 10 Tage wirst du jetzt nochmal so einen Block setzen oder 8 bis 10 Tage. Oder bist du noch so müde durch den Jetlag, dass es jetzt eher darum geht, wirklich keine Fehler zu machen und die Form zu kompensieren?
Also heute war so der erste Tag, wo ich mich eigentlich wieder ganz gut gefühlt habe, hatte auch eine ganz ordentliche Radsession vorhin. Und jetzt geht's auf jeden Fall nochmal bis Ende nächster Woche, wird auf jeden Fall nochmal durchgezogen. Und also dann halt nächste Woche dann so die klassischen Sessions, die ich immer in der Woche vor der Rennwoche mache. Und dann fliege ich am Dienstag vor den Rennen in Finnland dann rüber.
Aber sind das dann genau die gleichen Sessions, die du jetzt auch vor Milwaukee gemacht hast? Also ist die letzte Woche bei dir dann, oder sagen wir jetzt mal der Samstag vorher, die letzten 8 Tage, Milwaukee war jetzt Freitag das Rennen, also hat sich das alles ein bisschen verschoben. Aber so hast du so eine klassische Samstag-Sonntag-Vorbelastung und dann eine klassische Taper-Woche, die du jetzt dann quasi vor der WM nochmal so durchziehst oder passt dir das dann doch ein bisschen an, weil ihr gemerkt habt, naja, vielleicht warst du doch noch ein bisschen müde oder vielleicht steckt doch jetzt ein bisschen die Müdigkeit an, wir nehmen jetzt in der Vorbelastung das Wochenende vorher ein bisschen raus oder ist es wirklich 100% identisch, um dir auch eine Sicherheit zu schaffen?
Nee, wir haben so eine klassische Vorbelastung Samstag, Sonntag oder eigentlich auch so die ganze Woche und dann auch die Taper-Woche. Mhm. Und die würde jetzt auch, werden wir jetzt für Finnland auf jeden Fall auch so machen. Vor US Open war es anders, weil ich ja noch in der Höhe war.
Okay.
Bis Freitag vorm Rennen, bis Freitag eine Woche vorm Rennen und dann an dem Wochenende da geflogen bin. Das heißt, das war da so alles ein bisschen anders. Ja, klar, am Ende mit der Höhe, die Reise und Jetlag, war wahrscheinlich alles auch ein bisschen zu viel. Da gehen wir da jetzt in Finnland dann mit der klassischen Vorbereitung, die wir sonst immer machen, auf jeden Fall deutlich, deutlich besser ins Rennen. Wenn ich nicht wieder über irgendeine Katze stürze.
Ah, das hat auch gut funktioniert letzte Mal.
Ja, das war eigentlich auch eine ganz gute Vorbereitung.
Aber ist jetzt irgendjemand, ich weiß gar nicht, Gustav Iden ist dabei, oder?
Es ist richtig stark besetzt. Also ich meine, es gibt ja so ein paar Triathlon-Magazine, die behaupten, es ist nicht so gut besetzt und niemanden interessiert. Es ist von der Top 5 in bei der US Open ist nur Frodo nicht dabei.
Krass. Wahnsinn.
Und dann noch Lionel Sanders und dann ganz, ganz, ganz viele Profis, die einen jetzt vielleicht nicht direkt in den Sinn kommen, aber die da dafür trainieren und das als Fokus haben und wovon sicher einige wenige auch richtig überraschen werden. Auch aus deutscher Sicht, so Justus Nieschlag, ja, Rico Bohm.
Genau, das wollte ich gerade sagen.
Nico Mann.
Definitiv.
Das ist ja auch so die Breite einfach da, die richtig groß ist bei so einer WM immer. Und da werden viele das als Highlight oder als Saison-Highlight neben drauf hin trainieren. Und wenn da 10 oder 20 sind und 2 haben den Tag ihres Lebens, dann sind die auf einmal da auch in Top 5.
Also ich würde jetzt auch überhaupt nicht sagen, dass das Rennen schlechter besetzt.
Super gut besetzt.
Also ganz im Gegenteil. Das ist definitiv eine WM. Blödsinn. Aber kommt Gustav Iden auch? Also ist er auch am Start?
Ja. Also Gustav Iden macht Singapur und dann die 73 WM.
Ja, krass. Wahnsinn.
Ich bin super gespannt, auch wie es bei dem weitergeht.
Blumi macht Test-Event Singapur und dann die 73 WM.
Ja, Blumi ist komplett Banane.
Unvorstellbar.
Also, wie das gehen soll, das keine Ahnung. Da bin ich auch mal gespannt, ob er das wirklich so durchzieht oder ob dann am Ende doch eine Sache hinten runterfällt bei ihm. Das ist absolut geisteskrank. Wie viel? Der muss ja eigentlich, sind das 3 Rennen an 3 Wochenenden?
Drei Rennen an 2 Wochenenden.
Ach ja, an 2 sogar, stimmt.
Also Paris ist am Freitag, glaube ich. Er fliegt dann am Abend nach Singapur, landet dann am Samstagabend durch die Zeitverschiebung quasi nochmal ein bisschen später und am Sonntag ist dann das Rennen in Singapur.
Aber sag mal hier, weil...
Also er landet erst am Abend vorm Rennen.
Weil Mika ja auch in Singapur startet er auch in Lahti oder ist er nicht qualifiziert?
Nee, der ist leider nicht qualifiziert, weil durch seine Verletzung und der Quali-Zeitraum war halt dann Anfang Juli zu Ende und da zu dem Zeitpunkt war halt einfach noch nicht race-ready.
Wie sieht das mit den ganzen Skandinaviern aus? Ditlev, Bekkegaard, Bendixen, sind die auch wieder alle am Start?
Bendix startet auch. Ditlev, Bekkegaard, die starten nicht, die fokussieren sich dann auf Nizza 2 Wochen später.
Ja, stark. Krass.
Also ich meine, ein paar Rennen, paar Namen fehlen natürlich, aber ja, gut,
dafür kommen andere dazu.
Bei jedem Rennen so. Also es gibt, glaube ich, kein Rennen, wo alle am Start sind, auch nicht in Nizza.
Ja, nee, definitiv aber mega nicht. Krass.
Aber ich finde, es ist nochmal wieder eine spannende Geschichte. Wie ist der Kurs? Hast du da schon irgendwie näher ein bisschen reingeguckt? Ich habe mich noch gar nicht geschaut, wie es in Lahti aussieht.
Ja gut, schwimmen mit Neo sehr wahrscheinlich, ganz klassisch, 19 Meter im See, ich glaube so Point-to-Point, also Schwimmausstieg ist nicht gleich der Schwimmstart, aber schon mit so ein paar Richtungswendebojen und dann Radfahren ist eine 90 Kilometer Radrunde mit so ein paar Rolling Hills, laut den Ironman Höhenprofil 50 Höhenmeter. Wobei da hatte ich schon in beide Richtungen. Ich glaube Zell am See sind, glaube ich, laut dem Ironman-Profil auch nur irgendwie 500 Höhenmeter oder
okay,
sowas.
Okay, was?
Und, ich glaube, es ist genau Zell am See, was, glaube ich, sogar irgendwie 1200, aber es sind nur, glaube ich, 800 oder so, halt alles in einem Berg, mehr oder weniger. Aber Kraichgau war nämlich nur irgendwie 500 oder 600, aber das hat ja auch 1000 Höhenmeter durch das Ganze rauf und runter. Ja. Also ja, auf das Höhenprofil verlasse ich mich bei Ironman auf jeden Fall nicht mehr. Die Strecke werde ich mir selber schon nochmal anschauen, aber ja, es ist auf jeden Fall jetzt nicht so eine super anspruchsvolle Radstrecke, glaube ich.
Wobei diese Rolling Hills ja schon durchaus was ist, was dir extrem liegt, oder?
Ja, also hoffentlich. Ja, hoffentlich ist es härter, als auf Papier ausschaut. Ich meine, bei Ironman ist ja auch dann leider die 12-Meter-Regel. Mhm. Ja, mal schauen. Aber es sind ja natürlich auch sehr viele krasse Radfahrer am Start, die da das Tempo richtig hochhalten. Ja, dementsprechend wird das Radfahren schon auch trotzdem eine große Rolle spielen. Und ja, gut, laufen, ich glaube, 2 Runden, bin ich mir jetzt aber nicht sicher, wie da das Höhenprofil oder der Untergrund ist.
Generell laufen ist ja jetzt so ein bisschen das, wo ihr dieses Jahr den Fokus drauf gelegt habt und wo aus deiner Sicht jetzt, wenn man sich St. George anguckt, letztes Jahr von außen betrachtet so der größte Hebel zu legen war. Und ich habe eigentlich auch das Gefühl, dass du da schon auch einen Sprung gemacht hast, also jetzt absolut komplett von außen betrachtet. Aber hast du das Gefühl, dass es auch so ist und dass du es bisher in den Rennen so noch nicht gezeigt hast? Also, dass du schon weißt, ey, wenn ich jetzt einen guten Tag erwische, den du jetzt vielleicht in Milwaukee nicht gehabt hast, dann wird dir die Fünfergruppe, die in Milwaukee an dir vorbeigelaufen ist, mindestens so sein, dass du da mitrennen kannst? Oder bist du da, hast du nicht das Gefühl, dass da jetzt dieses Jahr was passiert ist? Also hast du das Gefühl, du musst da immer noch so diesen nächsten Hebel umlegen?
Ja, ich meine, klar, es geht immer was. Es sind nur kleine Schritte auf jeden Fall, aber schon, ich habe so Samorin beim Stadttriathlon in Erding und dann aber auch Challenge Weißsee eigentlich jeweils einen sehr soliden Lauf gehabt. Gerade Challenge Weißsee war eigentlich echt gut, da hatte ich auch Vergleich zu den Jahren davor und ja auch die drittschnellste Laufzeit an dem Tag. Und das, obwohl ich da auch wirklich sehr, sehr, sehr hart Rad gefahren bin. Also es ist schon immer so, dass man es auch im Verhältnis zur Radleistung davor setzen muss. Ich meine, wenn ich jetzt mal irgendwo in einer Gruppe drin hänge und da 250 Watt fahre, dann, ja klar, dann laufe ich schon auch deutlich schneller, aber dann kann man auch nicht wirklich sagen, ob das Laufen sich jetzt wirklich verbessert hat oder nicht. Aber so viel bin ich halt dann auch noch gar nicht so geraced. Ich meine, ja, European Open und US Open war halt beides so, dass halt gerade beim Laufen dann gar nichts mehr ging. Und da konnte ich es auf jeden Fall nicht zeigen. Und deswegen, wenn ich jetzt in Lahti so eine Leistung wie am Weißsee abrufen kann oder vielleicht noch ein kleines bisschen besser in der Rad- und Laufkombi, dann ist es auf jeden Fall vielversprechend.
Also Ziel ist ganz klar, St. George zu bestätigen, im besten Fall die Leistung zu toppen.
Ja, also jetzt sind es noch 2 Wochen. Aber ja, so wieder eine Top 5. Ich würde sagen, das Feld ist ein bisschen stärker als letztes Jahr in St. George. Ja, wäre auf jeden Fall ein weiterer Schritt in die richtige Richtung.
Ja, ich würde auch sagen, dass das Feld noch ein bisschen dichter ist halt, ne, weil halt einfach noch mehr Europäer irgendwie am Start sind, weil es dann doch ein bisschen einfacher ist als irgendwie St. George und dann dahin zu kommen und die Kosten für die Europäer geringer sind. Also das Gefühl habe ich schon, dass das Feld dann, wenn man sich die Startliste, ich habe es gerade mal aufgemacht, anguckt, ist schon deutlich dichter und ich das könnte auch so ein Rennen sein, wo wieder echt so ein paar Dark Horses, die jetzt noch gar keiner auf der Liste hat, wie Fred gesagt hat, die dann wieder auftauchen werden irgendwo. Da bin ich echt gespannt.
Ja, und ich denke, was auch echt einen großen Unterschied macht, ist einfach der Zeitpunkt, ne? Also letztes Jahr war halt einfach St. George wirklich sehr, sehr spät im Jahr. Da gehen halt einfach extrem vielen Leuten die Puste aus oder sie stürzen dann doch irgendwann oder werden krank oder was auch immer. Und dieses Jahr sind gefühlt jetzt nicht alle top im Saft. Also jeder hat so seine Top-Rennen und hat seine nicht so großen Rennen. Ich meine, wenn wir uns mal angucken, was letztes Wochenende aus deutscher Sicht, wenn man von Laura Philipp absieht, bei der Europameisterschaft abgegangen ist in Tallinn. Das war jetzt kein besonders ruhmreicher Tag von den Deutschen, was ja schon auch, muss man ganz ehrlich sagen, auch jetzt in Milwaukee. Klar, Frodo hat das Ding jetzt wieder absolut abgeschossen, aber sowohl du als auch Flo sind ja auch Athleten, wo man sagen würde, die könnten eigentlich auch bei so einem Rennen mehr oder weniger zu den Top 10 gehören. Und in Tallinn war halt kein einziger von den Deutschen in den Top 10, obwohl dann Strati am Start war, obwohl dann Tom Hook am Start war. Übrigens Gruß an dieser Stelle, er hat mir eine Nachricht geschrieben auf Instagram und er hat wirklich, Nick, er hat die doppelte Staatsangehörigkeit.
Er ist
sowohl Deutscher als auch Schweizer. Deswegen weiß ich auch, dass er nicht Tom Hook Huck heißt, weil ja Reto Hook ist ja auch ein bekannter Schweizer. Wahrscheinlich deswegen kommt irgendwie dieser Hook, ist ein klassischer Schweizer Name wahrscheinlich. Also deswegen ist.
Ist sein Vater.
Ja, habe ich auch schon überlegt. Genau, das ist das Geheimnis. Obwohl dann wäre Nicolas Spirig seine Mutter. Das wäre schon wieder ganz, ganz, ganz krass.
Ja, daher kommen die Gene.
Obwohl dann müsste er eigentlich, da hätte er Tallinn auch gewinnen müssen wahrscheinlich. Nee, aber es ist ja schon irgendwie echt so. Ich finde es auch, wenn man das jetzt so vergleicht mit den Skandinaviern. Ich meine, ein Beckegaard, ein Ditlev, auch wenn der jetzt keinen heraus, also er ist rausgegangen, aber jetzt auch so ein Bendix Madsen. Das ist schon irgendwie gefühlt, die laufen uns jetzt natürlich nicht den Rang ab, aber gerade was so die jungen Wilden anbelangt, Fred, ich will da keinen Druck aufbauen, aber da muss jetzt mal echt.
Ja, schau mal, was.
Nee, da muss in Lati, müsst ihr da jetzt echt wieder die Hierarchie herstellen.
Lothar Leder hat absolut recht. Ja, so ist schau es. Mal, was die trainieren und schau, was wir trainieren.
So sieht's nämlich aus.
Wir sind einfach absolut faul.
Weicheier. Seid Weicheier, wirkliche Weicheier. Und die Arbeitsmoral. Also,
das wird sich dann in 2-3 Jahren zeigen, ob die Jungs noch da sind. Aber nee, sag mal, wie siehst du das so? Sagst du auch so, ey, wir müssen jetzt da mal, oder hast du mit Flo mal gesprochen? Ich meine, der wird ja auch nicht schreien, hurra, ich weiß nicht, was ist er geworden, 15., 18., das ist ja, ich meine, Flo Angert ist in St. George 5. geworden bei der Langdistanzweltmeisterschaft, das soll man jetzt nicht unbedingt mit 70-3 vergleichen, aber eigentlich ist Flo einer, der definitiv vorne mit aus dem Wasser rauskommen muss und der ja auch in so einer Radgruppe der hat doch eigentlich das Potenzial, da vorne mitzufahren.
Ja, also ich meine, Flo, ich weiß es nicht genau, was er hatte oder wie das für ihn einzuschätzen ist, aber ja, zufrieden war er auf keinen Fall. aber ich meine, ja klar, aber am Ende schaut halt dann doch irgendwie jeder auf sich selber und
nein, ach klar,
was ist die anderen an. Was es die anderen Deutschen da machen, ist mir eigentlich egal.
Ich wollte dich ja nur ein bisschen anspitzen.
Aber klar,
ich will jetzt nur mal so ein bisschen Feuer aufs Öl, ins Öl feuern.
Natürlich, also ich meine, klar, die Skandinavier, die halten die Messlatte auf jeden Fall hoch. Und ich meine, es ist nicht nur gut für den Sport, es ist auf jeden Fall auch gut für uns. Ich meine, wäre ja langweilig, wenn wir da, wenn das Niveau noch auf 2015 wäre. Und wir da easy vorne dabei wären mit der Leistung, die wir jetzt abrufen. Das Level steigt halt so brutal. Ich würde auch also sagen, jetzt US Open im Vergleich zum allerersten PTO oder zum ersten PTO-Rennen der Open-Serie letztes Jahr in Kanada, Canadian Open, wo ich Fünfter geworden bin.
Ja, brutal.
Also seitdem ist das Level auch nochmal brutal gestiegen.
Absolut.
Also mit der Leistung jetzt vom Wochenende wäre ich wahrscheinlich wieder so Fünfter, Sechster geworden, so Canadian Open letztes Jahr auch, weil es Schwimmen, Radfahren ein bisschen besser war, Laufen halt ein bisschen schlechter, aber so die Gesamtleistung war wahrscheinlich ungefähr ähnlich und jetzt werde ich halt nur noch 13.
Ja. Ich meine, das ist ja schon auch, wenn du die Ibiza, entschuldige, dass ich reinhake, aber Ibiza war ja genau das Gleiche. Also ich meine, wenn du dir anguckst, was ein Jason West da gelaufen ist, ich meine, der ist wirklich, wenn die Strecke korrekt vermessen war, 3,06er Schnitt gerannt. Also das ist ja wirklich.
Es war sogar zu lang.
Das ist ja.
Das war Ibiza war genau 18 Kilometer und jetzt waren es 18,3. Deswegen waren die alle Laufzeiten ja auch so ein Ticken langsamer, aber Jason West war nochmal schneller als in Ibiza. Sagen, ja.
Wahnsinn. Also das ist schon,
das ist schon
auf ein Niveau, das muss man wirklich sagen. Das ist einfach brutal zur Zeit und das ist ja wirklich, ich meine, da hast du halt einmal irgendwie auf gut deutschen Furz quer sitzen und bis 10 Plätze weiter hinten. Das war jetzt auch wirklich, also will ich auch nochmal klarstellen, das war jetzt eben wirklich auch nur überspitzt gesagt. Das ist natürlich eine absolut Wahnsinnsleistungsdichte. Aber ich finde schon, wenn du jetzt auch so guckst, beispielsweise, das fand ich ja sehr interessant, Sam Long und Lionel Sanders, die jetzt zusammen so eine Zweier-Trainingskonstellation endlich mal wieder aufgemacht haben und die ja beide dann auch wieder vorne mit dabei waren. Also ich muss ehrlich sagen, ein Sam Long hätte ich in dem Feld nicht einen 5. Platz zugetraut. Das fand ich schon wirklich extrem beeindruckend. Lionel Sanders, ich bin großer Lionel Sanders-Fan, den hätte ich 11. Platz ist, denke ich mal, reell, einfach ein cooler Typ. Aber ist es auch so, dass du dir da auch so Gedanken machst, dass du dir dann vielleicht doch jemand suchen muss, der vielleicht sogar im besten Falle mindestens gleich so stark ist wie du oder so ein bisschen besser, wo die Luft dann natürlich auch extrem dünn wird, damit du vielleicht dann auch öfter im Training jemand hast, der dich dann doch so diese 1-2% mehr fordert? Oder ist es so, dass du sagst, nee, das kriege ich auch so hin? Also ich denke da jetzt mal zum Beispiel konkret an Justus, weil ihr beide bei Dan trainiert und weil das ja einer ist, der definitiv mit dir auf Augenhöhe ist und der dich im Training auch pushen könnte. Oder bist du so davon überzeugt, dass du das auch alleine hinbekommst?
Ja, es ist natürlich schwierig, ja genau. Also ich meine, gleicher Trainer ist schon mal die erste Voraussetzung und dann bleibt dann auch schon nicht mehr so viel übrig. Justus wohnt in Saarbrücken. Ich bin jetzt nach Kufstein übrigens gezogen. Habe ich ja im letzten Podcast versprochen, dass ich es hier verrate. Also nach Österreich. Also ich ziehe garantiert nicht nach Saarbrücken. Das hab ich schon mal ein Jahr lang probiert. Und bin ich aus gutem Grund dann auch wieder weggezogen. Ja, wenn, dann muss Justus hier nach Kufstein kommen.
Nein, aber ich meine jetzt auch einfach mal, keine Ahnung, so phasenweise. Ja, man also, ist ja, dann geht man halt zusammen
nach
Livigno oder geht zusammen nach Foromö oder macht halt einen 4-5-Wochen-Block irgendwo. Also es muss ja nicht in diesem tagtäglichen Ebene sein, aber dass man sich halt einfach regelmäßig öfter mal trifft, um halt über einen längeren Zeitpunkt eine WM-Vorbereitung oder eine Vorbereitung auf die Rennen XY gemeinsam zu machen, um sich dann halt entsprechend zu pushen.
Also Schwimmen ist das Ganze ja schon mal ein bisschen einfacher. Da habe ich hier vor Ort auf jeden Fall ein paar ganz gute neue Trainingspartner, die besser schwimmen als ich. Und ja, Radfahren, Laufen, ja, wenn's passt, auf jeden Fall super gerne. Ich meine, ich trainiere auch gerne alleine und bin auch davon überzeugt, dass ich es alleine auch schaffe. Weil am Ende ist ja jetzt dann doch inzwischen so, dass man immer in den bestimmten Zonen trainiert und dann ist es irgendwie auch egal, ob da jemand noch mitfährt oder nicht. Es ist dann eher nur für den Kopf eine Sache. Ich glaube, gerade so für Kurzdistanz ist es wichtiger, weil man halt da einfach viel öfter auch drüber gehen muss und da kann man halt dann einfach so noch 1-2% rauskitzeln, aber ja, so für Mittellangdistanz will ich sagen, es ist jetzt so für die Leistung an sich nicht unbedingt nötig, aber natürlich gerade so Motivation und das ist natürlich dann auch, oder für die Birne, was halt dann, damit das Ganze dann halt auch langfristiger ist, ist es natürlich von Vorteil, wenn man da Trainingspartner hat und wenn sich da was ergibt, dann bin ich für sowas auf jeden Fall auch immer offen. Ich meine, im Winter fahre ich auch mit Thomas oder Nico ins Trainingslager und so. Und ja, das ist natürlich da nochmal viel cooler, als alleine zu trainieren. Auch wenn man dann die Sessions vielleicht auch nicht zusammen macht.
Ich dachte gerade,
das Problem ist, die werden danach alle wieder krank, ne? Krank
und verletzt. Ja. Und ich dachte,
ja, genau. Du hast Thomas wahrscheinlich verboten, ja, mit mir diesen Winter.
Darf man nicht mehr.
Da blutet
ja eine Option. Es gibt nur eine Option.
Immer Engel links, Teufel rechts.
Es gibt nur noch eine Option, wo das funktioniert. Und ich dachte, darauf will Nils jetzt hinaus. Ich dachte, der will ich jetzt wieder ins Nils Görke Pre-Xmas Camp
einladen. Nein, ganz im Gegenteil. Ich wollte eigentlich, dass Fred mit den Skandinaviern trainiert, weil die dann alle krank oder verletzt
sind. Ach so, ja, das ist auch eine gute Option. Stimmt. Jungs, das wir war, müssen übrigens nur als Hinweis auf die Uhr gucken. Fred muss gleich ins Silent Cinema. Hier, der hat gleich noch ein Cinema-Date.
Sonst hängt der Haussegen stehen.
Ist schon stimmt. 20:34 Uhr.
Und du musst dir das T-Shirt noch wechseln.
Du musst das
oder
T-Shirt
ist es so
noch
warm
wechseln?
In Kufstein, dass du oben ohne, dass du genau, oben ohne losgehen kannst. Kann man doch
heute,
sicherlich in Österreich,
ab heute
oder?
Ab heute ist endlich wieder guttes Wetter. Ich weiß nicht, wie es bei
euch ist,
aber bis
Glück.
Gestern war es schon ziemlich schlecht und ab heute ist wieder gut und dann die nächsten Tage wird auch wieder so 30 Grad.
Ja, mega gut.
Das Summer gefällt mir.
Also perfektes Wetter für die Vorbereitung für Tallinn.
Ja.
Tallinn, sorry. Tallinn ist Gott sei Dank Schnee von gestern.
Ja. Latin ist vorbei.
Latin ist ja das Rennen, wo die Deutschen wieder vorne mit dabei sind.
So sieht es nämlich aus. 1, 2, 3, 4, 5. So hätten wir das gerne und mit dem Wunsch würde ich sagen, machen wir hier den Sack zu. Entlassen Fred, dass er sich noch schnell ein neues T-Shirt anziehen kann und dann ab ins Kino.
Gruß an Jana.
Ja, vielen Dank.
Und
richtig aus.
Danke, dass du zu Gast im Triathlon-Chat warst, Fred.
Ja, danke, dass du zu Gast, im What the Fuck Podcast warst, Nils.
Jederzeit gerne wieder. Ich denke mal, eigentlich schreit es ja danach, dass wir das Ganze in drei Wochen wiederholen.
Ja, stimmt.
Nils, wir machen jetzt auch noch unseren Podcast und da holen wir Nick als Gast rein.
Der heißt dann Espresso Martini meets GT. Das ist ja.
Der ist FSK 18.
Definitiv.
Okay, okay, Männer.
Bleib vor allem gesund, das ist das Wichtigste.
Ja, zieh durch.
Glaube, wenn du gesund in 14 Tagen am Start stehst, 16 Tagen am Start stehst, dann sieht die Welt schon wieder ganz, ganz gut aus.
So ist es. Geilo.
Genau. Danke, Jungs.
Attacke, danke dir.
Reingehauen und bis denne.
Tschö.
Ciao.